Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Luisa Mayer am Mikrofon heute. Guten Morgen. In Paris sind gestern die Olympischen Spiele zu Ende gegangen. In den Informationen aus Religion und Gesellschaft blicken wir zurück auf die Aktionen der französischen katholischen Kirche rund um die Spiele. Und es geht um Yoga-Mythen, wie den, dass Yoga mehrere tausend Jahre alt sein soll. Das stimmt so nicht ganz. Ein Faktencheck. Zunächst aber ein Blick nach Beirut. Die deutsche evangelische Kirchengemeinde dort wurde 1856 gegründet und war schon in vergangenen Kriegen eine Anlaufstelle für im Libanon lebende Deutsche. Jetzt bereitet sich die Gemeinde darauf vor, möglicherweise wieder bei Evakuierungen mitzuhelfen. Aber nicht alle wollen weg. Im Libanon ist die Lage so angespannt wie seit Monaten nicht. Viele befürchten, dass sich der gegenseitige Raketenbeschuss zwischen der schiitischen Terrormiliz Hezbollah und Israel noch deutlich ausweiten könnte. Das Auswärtige Amt hat längst die Deutschen aufgerufen, das Land zu verlassen. Doch in der deutschen evangelischen Kirchengemeinde in Beirut gibt es einige, für die eine Ausreise nicht in Frage kommt. Eine Gruppe von älteren deutschstämmigen Frauen trifft sich auch jetzt noch regelmäßig. Viele von ihnen haben den Libanon weder während des Bürgerkriegs in den 70er und 80er Jahren verlassen, noch während des Kriegs 2006 zwischen Hezbollah und Israel. Eine dieser Frauen ist Heike Madirian, die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats. Sie kam bereits 1960 als 14-Jährige mit ihren Eltern in den Libanon, hat später einen Libanesen geheiratet und bei der deutschen Botschaft gearbeitet. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen. Was machen Sie? Gehen oder bleiben?
Ich bleibe hier. Erstens bin ich zu lange schon im Libanon. Das ist Nummer eins. Und für mich ist der Libanon mein Zuhause. Ich habe hier mein Zuhause. Ich habe hier meinen Freundeskreis. Ich habe auch noch einen Teil meiner Familie hier. Und deshalb bleibe ich hier. Ich bin mit diesem Land sehr, sehr verbunden.
Haben Sie keine Angst davor, dass die Lage nochmal so richtig eskaliert?
Hören Sie, ich habe so viele Krisen und Evakuierungen und so weiter mitgemacht und bin trotzdem geblieben.
Es könnte ja lebensgefährlich werden für Sie, oder?
Das ist ein Risiko, was ich eingehe.
Wie bereiten Sie sich in der Gemeinde auf einen möglicherweise noch ausgeweiteten Krieg vor?
Also in der Gemeinde, wir haben in der Gemeinde einen Keller unten und auch einen so eine Art Schutzkeller, wenn Sie wollen. Das wird ausgeräumt, das wird hergerichtet als Unterkunft auch, für wenn Bedarf ist. Und wir haben, was das die Lebensmittel und so weiter, ist alles vorhanden, Wasser ist vorhanden. Und dann hoffen wir einfach, dass es gut geht. Wie gesagt, das haben wir schon mal exerziert in 2006 während dieses Krieges. Und das ist gut gelaufen.
Welche Erinnerungen haben Sie daran, an 2006?
An 2006 muss ich allerdings sagen, da war ich persönlich nicht hier in der Gemeinde. Da war ich noch in Amt und Würden und habe diese Evakuierung praktisch mitgemacht mit der deutschen Botschaft und der evangelischen Gemeinde gemeinsam.
Ah, das heißt, damals war die evangelische Gemeinde tatsächlich daran beteiligt, die Deutschen aus dem Libanon rauszuholen?
Jawohl. Jawohl. Und zwar war das auch so, dass wir dann für den Fall, dass Leute aus dem Süden gekommen sind, sind erstmal hier aufgelaufen in der Gemeinde und dann haben wir versucht, also die Leute unterzubringen, wenn sie die richtigen Papiere hatten und so weiter, konnten sie an der Evakuierung teilnehmen. Und dann waren auch viele, die also dann mit Mama und Papa gekommen sind aus dem Süden. Das waren meistens Doppelstaatler, die dann auch den deutschen Pass hatten, wo aber dann eben die Familienangehörigen, wie zum Beispiel Schwester, Bruder, Eltern und so weiter, kein deutsches Visa hatten. Und deshalb konnten wir diese Leute nicht mitnehmen.
Ist die deutsche evangelische Kirchengemeinde auch jetzt wieder Ansprechpartnerin für die Botschaft, was die Evakuierung angeht?
Jawohl, wenn für den Fall das, wohl ja, denn wir hatten auch schon Besuch von der Botschaft, von der Rechts- und Konsularabteilung, die sich hier die ganzen Gegebenheiten beziehungsweise hier die Gemeinde angeschaut hat, was den Keller betrifft, was die Unterkunft hier so betrifft und hat Fragen gestellt. Und das war dann auch, glaube ich, dass bei der Botschaft es so vermerkt war, dass wir auch hier Anlaufstelle sein würden für den Fall, dass es zu einer Evakuierung kommt. Denn irgendwo müssen ja die Leute ankommen.
Es gibt ja in dieser Kirchengemeinde ja so eine kleine Gruppe an deutschstämmigen Frauen. Sie sind eine davon. Die meisten von ihnen sind verheiratet mit Libanesen und sind ja in all diesen Jahren während des libanesischen Bürgerkriegs oder während des Israel-Libanon-Kriegs 2006 immer vor Ort geblieben. Warum hängen diese Frauen so an diesem Land, dass sie selbst in Kriegszeiten nicht gehen?
Dazu gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort ist, dass wir eben mit dem Land sehr verbunden sind. Ja, und wenn man hier so lange geblieben ist, der Libanon hat etwas ganz Besonderes. Man ist mit dem Land einfach verbunden und besonders, wenn man auch Familie hier großgezogen hat, beziehungsweise Kinder, wenn die auch vielleicht nicht mehr im Land sein sollten. Man hat sein Umfeld und die Damen, von denen Sie gerade sprachen, sind alle schon älteren Datums, wollen wir mal sagen, so um die 80, wollen wir mal sagen. Ja, und die möchten eben nicht hier bleiben. Für die ist genauso, wie ich schon sagte, es ist ein Zuhause. Und die anderen, die sagen ganz einfach, es gibt auch welche, die dann sagen, wo soll ich denn hin in Deutschland? Wenn ich nach Deutschland gehe, wo kann ich hingehen?
Egal wie aufgewühlt die Zeiten sind, treffen die sich ja mit dieser Frauengruppe weiterhin einmal in der Woche in der evangelischen Kirchengemeinde. Was sind da so die Themen, die sie besprechen?
Ja, also die Themen sind im Moment natürlich das aktuelle Thema. Ja, was hast du gehört? Was habe ich gehört? Wie sieht es aus? Was meint ihr? Etc. Und aber das Fazit ist dann immer, wollt ihr gehen? Wer möchte gehen? Und so weiter. Nein, wir bleiben. Aber ich muss dazu sagen, der Frauentreff findet statt dienstags, jawohl, in der Gemeinde, aber ist im Moment sehr klein geworden, weil eben einige, entweder sind sie im Urlaub in Deutschland und sind schon vorher ausgereist, ja, das hat aber jetzt nichts mit der Situation zu tun, und sind bis jetzt eben noch nicht vielleicht wiedergekommen und warten erst mal ab, aber die würden dann wiederkommen.
Sie als Kirchengemeinde haben ja auch immer wieder, ich sag mal, im kleineren Ausmaß kleine soziale Hilfsaktionen. Auch in der Vergangenheit habe ich mal nachgelesen, während des Bürgerkriegs in den 70er und 80er Jahren war da eben die Kirchengemeinde auch aktiv mit verschiedenen Hilfsaktionen. Was machen Sie jetzt gerade aktuell im Konflikt im Süden des Landes? Ist ja schon wahnsinnig viel zerstört. Einige Dörfer liegen da in Schutt und Asche. Haben Sie da Aktion irgendwelcher Art?
Wir unterstützen aber immer noch nicht im Süden, aber südlich gelegen von Beirut. Wir unterstützen eine Schule. Wir haben auch durch die Explosion in 2020 unterstützt oder haben wir. Drei NGOs haben wir unterstützt finanziell bei dem Wiederaufbau und so weiter. Und ich glaube, es hat jetzt auch im Moment keinen Zweck, jetzt schon etwas zu tun, solange diese Auseinandersetzungen noch im Süden sind.
Würden Sie sagen, dass man in der deutschen evangelischen Gemeinde in solchen Zeiten gerade noch mal besonders zusammenhält?
Wir sind sehr wichtig, bekomme ich immer wieder gesagt, nicht nur für mich persönlich. Ich bekomme, dass die Gemeinde für uns sehr wichtig ist, weil das für uns, der Libanon ist Heimat, jawohl. Wir sind hier verankert und trotzdem ist eben die evangelische Gemeinde noch irgendwie ein zusätzliches Zeichen der Heimat, des Zusammenhalts. Das ist sehr wichtig für uns. Wir unterstützen, wir haben ja ein Sozialwesen hier, beziehungsweise eine Sozialhelferin auch, und wir helfen verschiedenen Leuten oder Menschen, egal von der, hängt nicht von der Religion ab. Wir helfen den Menschen hier bei Bedarf.
Frau Madirian, wie blicken Sie auf die nächste Zeit? Haben Sie Hoffnung, dass es vielleicht doch zu einer etwas friedlicheren Situation im Libanon, im Nahen Osten kommen könnte?
Wir hoffen natürlich alle auf Frieden und vor allen Dingen als erster Anhaltspunkt wäre, wir hoffen, dass es nicht eskaliert bis hierher. Der Süden ist schon schlimm genug und dann eben, dass irgendwie überhaupt in der ganzen Region und überhaupt auf der ganzen Welt Frieden ausbricht beziehungsweise irgendwie eine Beruhigung, dass nicht die Menschen, es sind nämlich immer die normalen Menschen, die da drunter leiden müssen und zahlen müssen dafür. Und da hoffen wir das. Und wir hoffen, also wir haben immer noch ein sehr, sehr, ich jedenfalls, sehr, sehr festen Glauben, dass wir bis jetzt, wenn ich so Revue passieren lasse, uns der liebe Gott immer beschützt hat.
Ein Gespräch mit Heike Madirian von der Deutschen Evangelischen Kirchengemeinde in Beirut. Was wird von den Olympischen Spielen in Paris im Gedächtnis bleiben? Sicherlich auch die Debatte über die Eröffnungszeremonie. Da saßen Drag Queens an einem langen Tisch und die Szene erinnerte viele an das letzte Abendmahl von Da Vinci. Auch wenn der Regisseur schnell klarstellte, dass er sich nicht auf Jesus und seine Jünger, sondern auf griechische Götter bezogen hatte. Dennoch, die französischen Bischöfe sahen das Christentum verhöhnt und verspottet. Selbst der Vatikan war betrübt über die Szenen. Etwas abseits dieser Kontroverse nutzte die katholische Kirche in Frankreich die Spiele aber auch für eine größere Kampagne mit dem Titel Holy Games, Heilige Spiele, mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen, darunter offene Kirchen, eine interreligiöse Feier vor der Kathedrale Notre-Dame und Olympiatickets für Benachteiligte. Stefanie Markert mit einer Bilanz.
La Madeleine im Herzen von Paris. Sie ist die Hauptkirche der Bewegung Holy Games und Jean-Lucs Einsatzgebiet. Die Kirche hat ihm, dem Obdachlosen, einen Sommerjob gegeben. Jean-Luc fegt nun ihre Stufen, sammelt Zigarettenkippen auf. Er ist sozusagen Nachbar, schläft gegenüber vor einem großen Sportgeschäft. Jean-Luc trägt Turnschuhe, eine kurze Sporthose und ein Fußballtrikot. Ich war mal sportlich, aber dann waren die Knie hin, alles fini. Dabei bin ich sogar dreimal den Pariser Marathon gelaufen. Ich habe auch Karate, Schwimmen, Radsport, Fußball und Rugby betrieben. Erzählt Jean-Luc. 65, Stoppelbart, das Gesicht vom Leben auf der Straße gezeichnet. Er hatte aber nicht nur mit dem Minijob Glück. Holy Games hatte 500 Eintrittskarten für Benachteiligte gekauft, 7 für die 100 Meter der Männer im Stade de France. Jean-Luc hat so ein Ticket bekommen und kann bis heute den Zeitplan herunterbeten. Ich habe Hammerwerfen gesehen, Hochspringen der Frauen, die Halbfinals über 800 und 1500 Meter und das Finale 100 Meter der Männer. Ich bin seit 26 Jahren in Paris und war noch nie im Stade de France. Ich bin sehr zufrieden. Sie haben eine tolle Show geboten. Wir haben Leuchtarmbänder bekommen. Beim 100-Meter-Finale wird ja das Licht im Stadion ausgeschaltet. Es war genial, verrückt, aber es dauert nur 9 Sekunden. Man hat keine Zeit, sie wirklich zu sehen. Wir haben aber alles fotografiert. Holy Games hat nicht nur Menschen in die Stadien gebracht, sondern auch Sport und Spiel für Kinder organisiert und Konzerte. Neben La Madeleine haben 52 Gemeinden in und um Paris Angebote gemacht. Für Holy Games Direktorin Isabelle de Châtelet eine Herausforderung. Es gab im Vorfeld so viel Kritik an den Spielen, da sind die Pariser alle weggefahren. Es war nicht einfach, Freiwillige zu finden und die Priester zu mobilisieren, ihre Kirchen offen zu lassen, war auch nicht leicht. Holy Games, das heißt, wir wollen das Kreuz in die Mitte der Spiele rücken, denn die Werte des Sports ähneln den christlichen. Respekt vor dem anderen, Aufopferung, Teamgeist. Isabelle de Châtelet Gerhard Lü, durchtrainiert und sportbegeistert, will Holy Games nach den Spielen fortsetzen. Unbeirrt auch von der Eröffnungszeremonie, wo eine Party des Olymp eher als Verunglimpfung des Abendmahls herüberkam. Wir haben von Christen aus aller Welt noch in der Nacht Nachrichten bekommen. Es gab Stimmen, die sagten, schließt aus Protest eure Kirchen. Aber wir wollten uns mit unserem Land, das so dringend Einheit braucht, freuen. Zudem hat Thomas Bach vom IOC darauf gedrungen, dass sich das Organisationskomitee entschuldigt. Und heute sind wir froh, präsent gewesen zu sein.
On est vraiment fier d'avoir été présent.
Versöhnend auch die interreligiöse Zeremonie während der Spiele auf dem Platz vor Notre-Dame. So etwas gab es bei den Pariser Spielen 1924 in der Kathedrale und das IOC sei interessiert gewesen, dies zu wiederholen. Thomas Bach hat uns gesagt, ich schicke Ihnen die Archivmaterialien dieser Zeremonie. Wie viele Trompeten gab es, welche Blumen und Artikel aus der Zeit. Jean-Luc ist ganz im Heute. Der Obdachlose geht im Herbst in Rente. Mit der Straße ist es dann vorbei. Man wolle ihm eine Wohnung suchen. Er resümiert. Die Spiele waren zauberhaft. Ich hoffe, bis zu den nächsten dauert es nicht wieder 100 Jahre. Ich muss aber noch sagen, besser als das 100-Meter-Finale mit Noah Lyles hat mir ja das Hochsprungfinale der Frauen mit der Ukrainerin gefallen.
Frankreichs katholische Kirche und ihre Aktionen zu Olympia. Stefanie Markert berichtete aus Paris. Den Rücken beugen wie eine Katze, den Rücken durchdrücken wie eine Kuh, immer abwechselnd. Diese bekannte Katze-Kuh-Übung verbinden viele mit Yoga, weil sie dort oft eingesetzt wird. Doch die Übung stammt nicht aus Indien, sondern aus der europäischen Gymnastik des 20. Jahrhunderts. Im Netz kursieren einige solcher Halbwahrheiten, die bei genauerer Betrachtung so historisch nicht ganz stimmen. Auch der Mythos, dass Yoga angeblich 5000 Jahre alt sei. Ein Faktencheck von Mechthild Klein, für den sie mit einer Religionswissenschaftlerin und einer Indologin gesprochen hat.
Entspannung durch Yoga, das suchen viele Menschen auf der Yogamatte. Rund um Yoga halten sich jedoch hartnäckig falsche Vorstellungen. In zahlreichen Online-Magazinen über Yoga, auf Websites und in älteren Büchern über Yoga und manchmal auch im Unterricht werden immer wieder Mythen über Yoga verbreitet. Mythos Nummer 1. Die Ursprünge des Yoga gehen 5000 Jahre zurück. Doch so alt ist Yoga nicht, sagt die promovierte Religionswissenschaftlerin und Indologin Laura von Ostrowski.
Der wissenschaftliche Konsens hat sich von der Aussage, dass Yoga 5000 Jahre alt ist, entfernt.
Woher kommt dann die Vorstellung, Yoga sei so alt? Vermutlich von Tonsiegeln aus der Indus-Talkultur um 3000 vor unserer Zeitrechnung. Darauf ist eine kleine, sitzende menschliche Figur mit Geweih zu sehen. Die Sitzhaltung wurde als Yogasitz gedeutet. Fälschlicherweise, sagt von Ostrowski.
Das war eine Datierung, die mit Siegeln aus der Induskultur zusammenhing, eine ganz alte Kultur in Indien. Und der wissenschaftliche Konsens aktuell ist, dass Yoga als meditative Versenkungspraxis verstanden, zuverlässig erst in der Zeit und im Umfeld des Buddhismus und der Upanishaden angesiedelt werden kann. Und das ist ungefähr vor 2500 Jahren.
Anders gesagt, erst um 500 vor Christus finden sich Ideen des Yoga. Damals suchten die Asketen im alten Indien nach Wegen, um sich aus dem Kreislauf der Wiedergeburt zu befreien. Es waren Gegenbewegungen zum Opferkult und den Ritualen der damals verbreiteten vedischen Religion, der ältesten Religion Indiens. Mythos Nummer 2. Auch die fließenden Körperstellungen, Asanas genannt, sind uralt. Aber im frühen Yoga hat man ganz andere Übungen gemacht.
Also es gibt keine Beweise dafür, dass Asanas in vorchristlicher Zeit etwas anderes bezeichnet haben als einen Sitz. Und tatsächlich die Asanas, die wir heute damit verbinden mit dem Begriff, die kommen viel, viel später.
Corinna Mailloire forscht über die Ursprünge des Yoga an der Universität Hamburg und sie gibt Fortbildungen für Yogalehrer. Ursprünglich waren Asanas nur Sitzhaltungen für Meditationen und Atemübungen. Die Yogis strengten sich an, sammelten innere Hitze, genannt Tapas, um mit diesem spirituellen Verdienst gleichsam ihr Karma zu verbrennen. Das Ziel? Erlösung. Ausstieg aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. Loire verweist auf Askesepraktiken der frühen Yogis. Ähnliche Übungen kannte schon der Religionsstifter Siddhartha Gautama, der historische Buddha.
Aber der Buddha, der beschreibt sehr, sehr konkret, dass er zum Beispiel Atemübungen ausprobiert hat, um seinen eigenen Weg der Erlösung zu finden. Er hat Atemübungen ausprobiert, er hat Fasten ausprobiert, er hat verschiedene Praktiken ausprobiert. Und hat die dann verworfen, um dann seinen eigenen mittleren Weg zu finden.
Die Körperstellungen, die heute als Asanas bezeichnet werden, kommen erst viel später in die Yoga-Strömungen. Erst ab 1000 nach Christus mit dem Beginn des Hatha-Yoga, erklärt Indologin von Ostrowski.
Im mittelalterlichen Hatha-Yoga ändert sich das dann. Also da sieht man schon in Indien selbst, dass sich Motivationen und Ziele von Asana ändern. Dann sind es auch nicht mehr nur Sitzhaltungen, sondern auch stehende und andere Arten, drehende Haltungen und so weiter. Da kommen dann auch so Motivationen wie Gesundheit dazu. Und im Hatha-Yoga geht es um nochmal neue Ziele, also Energievorstellungen, Energielenkungen, auch zum Ziele von Erlösung letztendlich.
Noch viel jünger ist der berühmte Sonnengruß mit seinen fließenden Bewegungen, der Surya Namaskar.
So Gebetsübungen an den Sonnengott gibt es schon lange. Die sehen natürlich anders aus wie das, was heute der Sonnengruß ist. Und der Sonnengruß selbst, der hat sich tatsächlich erst in den 10er, 20er Jahren entwickelt durch einen Raja von Ont, der gymnastische Übungen mit ins Yoga gebracht hat. Also da ging es beim Sonnengruß einfach auch darum, sich fit zu halten.
Mythos Nummer 3. Yoga ist ein rein indisches Produkt. Doch neuere Forschungen belegen, dass Yoga gerade in den letzten 200 Jahren viele Elemente aus europäischen Gymnastikbewegungen aufgenommen hat, während der Kolonialzeit.
Besonders tatsächlich schwedische Gymnastik und dänische Gymnastik, weil die in Indien extrem verbreitet war.
Das Ergebnis war, dass nicht nur Gymnastikübungen im Yoga auftauchten, auch der Unterricht änderte sich. Einst wurde Yoga im Einzelunterricht weitergegeben, zwischen Lehrer und Schüler. Der gemeinsame Gruppenunterricht wurde aus westlichen Gymnastikbewegungen übernommen. Es ist eine gegenseitige Beeinflussung und Befruchtung.
Wir müssen verstehen, dass Yoga von Indien nach Europa und Amerika reiste, in Indien eigentlich nicht groß verbreitet war, sich auf diesem Weg des Kulturkontaktes verändert hat, an die Moderne angepasst hat und dann zurück nach Indien kam. Aber bereits als ein verändertes Produkt.
Ein Beispiel. Eine sehr beliebte Yoga-Übung stammt ursprünglich aus dem Westen. Diese Asana heißt Katze-Kuh.
Das ist etwas, was man im Vierfüßlerstand ausführt und in so eine Rückwärtsbeuge geht und in einen Buckel geht. Und Katze-Kuh kennen wir nicht aus der Yoga-Tradition. Dafür kennen wir etwas, das hieß Bucking Bronx, also buckelnde Wildpferde. Genau diese Übung kennen wir von einer Engländerin, Molly Baggett-Stacks, die in den 20er Jahren die Female League of Beauty in England entwickelt hat.
Die Forschung weiß zwar nicht genau, wann exakt die Katze-Kuh-Übung in den Yoga kam, aber sie ist heute nicht mehr wegzudenken. Laura von Ostrowski ist fasziniert von dieser gegenseitigen Beeinflussung.
Der Vermischungsprozess, der ist so lange schon am Laufen, dass es manchmal viel schwieriger ist, als bei diesen Übungen zu sagen, was ist wann, wo, wie in den Yoga reingekommen. Zum Beispiel stehende Haltungen, die finden wir auch nicht so in den Yoga-Texten. Also die große These ist, dass auch die stehenden Haltungen, die wir in den Yoga-Stilen haben, wie Trikonasana, das Dreieck etc., erst Anfang des 20. Jahrhunderts dort reingekommen sind aus Gymnastiktraditionen.
Yoga-Mythen im Faktencheck. Ein Beitrag von Mechthild Klein war das. Damit geht das Religionsmagazin Tag für Tag für heute zu Ende. Nach den Nachrichten geht es ja auch gleich weiter, nochmal mit dem Thema Krieg im Nahen Osten. Mein Kollege Dirk-Oliver Heckmann diskutiert mit Ihnen in der Sendung Kontrovers. Sie können sich beteiligen unter der Nummer 00800 4464 4464. Mein Name ist Luisa Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören.